an Luftbedarf. Genau. Ich möchte noch kurz auch einmal beten und dann begeben wir uns in die Bibel. Vater im Himmel, wir kommen hier zusammen, um dein Wort zu betrachten, weil wir wissen, dass letztendlich egal, was wir hier alles tun, was wir erzählen, was wir, egal was es ist, Herr, was wir zu bringen haben, aus uns heraus kommt nichts, was nützlich und was brauchbar ist, es sei denn, dass du es durch deine Gnade schenkst. Ja, wir sind angewiesen, dass wir auf dein Wort blicken, dass wir in deine Schrift hineingucken, damit unsere Seelen gesättigt werden und dass sie etwas bekommen, was sie gesund macht, was sie ausrichtet für die Ewigkeit. Herr, ich will dich darum bitten, dass du dein Wort schärfst, dass es hineintrifft in unser Leben. Ich will dich bitten, dass du uns nicht in unserer Dunkelheit lässt, in der wir von Natur aus sind, dass du uns mit hineinnimmst in dein helles Licht. Wir wollen uns ganz deiner Gnade anbefehlen, weil wir wissen, wir hängen davon ab, wie ein kleines Kind von seiner Mutter, wie eine Pflanze vom Regen, von der Sonne. Und noch viel mehr. Amen. Wir sind im Matthäus-Evangelium und ich habe die letzten Male mir Mühe gegeben, zu zeigen, was die Absicht von Matthäus ist, was sein Anliegen ist, uns nahezubringen. Die Absicht von Matthäus können wir so zusammenfassen, dass er möchte, dass wir sehen, wie das Alte Testament in Christus erfüllt wird. Was bedeutet das? Dieses Wort erfüllen, ich habe es mir noch mal ein bisschen näher angeschaut, ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Was bedeutet, etwas zu erfüllen? Das Wort ist nichts anderes, als etwas voll zu machen. Es ist irgendwas da, was noch nicht voll, ja, das ist ganz klassisch, gell, der Becher ist halb voll, ja, steht noch einer von Levi, ist nicht voll, da fehlt noch einiges, es ist schon was drin, aber ist noch nicht voll. Das ist wie Matthäus, wenn ihr das mal aufschlagen wollt, ein bisschen weiter vorblättern. In den Gleichnissen erzählt Jesus ein Gleichnis von einem, dass das Himmelreich einem Netz gleicht oder einem Netz, das ins Meer geworfen wird, heißt es in Kapitel 13, Vers 47, ein bisschen weiter blättert, da wird so geschrieben, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie, das heißt die, die dieses Netz ausgeworfen haben, dann als es voll war. Das ist genau dieser Begriff, genau dieses Wort. Seht ihr es? Das Netz, das haben sie am Anfang rausgeworfen, es war nicht voll. Und dann zwischendrin war es halt auch irgendwann noch nicht voll. Aber irgendwann ist es voll. Irgendwann ist es randvoll. Ihr wisst ja, wie bei Petrus, gell? Lukas 5, haben sie Netze ausgeworfen und es ist so voll, dann können sie es fast nicht mehr rein. Also dann ist es definitiv voll. Es ist kein Platz mehr da für irgendetwas anderes. Das ist das, was Matthäus uns zeigen will. Im Alten Testament ist uns etwas hinterlassen worden, was nicht voll war. Ist etwas da, da ist nicht nichts da. Es ist nicht Leere. Es ist etwas da, aber es ist noch nicht voll. Es steht noch etwas aus, es ist nicht fertig. Und es geben sogar die Juden übrigens zu, weil sie immer noch auf einen Messias warten. Es ist nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht vollendet. Und das in zweifacher Hinsicht. Matthäus zeigt es uns. Oder beziehungsweise, welche Wendung verwendet er immer? Dies aber geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten und so weiter geschrieben ist, was im Alten Testament gesagt worden ist. Und jetzt, auf welche Art und Weise erfüllt Christus das Alte Testament? Auf welche Art und Weise macht das voll? Auf eine doppelte Art und Weise. Das eine ist, dass Gott Versprechen gegeben hat im Alten Testament. Er hat Zusagen gemacht. Er hat gesagt, ich werde etwas tun in der Zukunft. Das Versprechen, wenn ich meinem Sohn ein Versprechen gebe, wir werden, bleiben wir mit dem Fahrradtour, ja, wir werden eine Fahrradtour machen, ja, in den nächsten Tagen. Dann ist nicht nichts da. Es ist eine Zusage getroffen worden. Es ist etwas da. Aber bis ich hergehe und mit meinem Sohn mich aufs Fahrrad setze und dieses Versprechen einhalte, bleibt es unvollständig. Erst wenn ich es einlöse, wenn ich es einhalte, dann ist es voll. Dann ist es erfüllt. Auf diese Art und Weise erfüllt Jesus das Alte Testament. Zusage um Zusage um Zusage, die Gott durch seine Propheten gemacht hat. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie er es erfüllt. Wir denken immer, das ist die einzige Art und Weise. Wisst ihr, wie er es noch erfüllt? Indem er die ganzen Lücken, die von seinen Vorbildern und Vorläufern hinterlassen worden sind, indem er die ausfüllt. Gibt es Vorbilder und gibt es Vorläufer auf Christus im Alten Testament, die schon etwas von seinem Werk erzählen? Ja, viele, gell? Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, deswegen ist es mir nochmal so wichtig geworden. Am Ende muss ich sagen, wie der Hebräerbrief schreibt, es wird mir die Zeit fehlen, über die alle zu reden. Da kannst du wirklich, und es sind nicht nur Personen übrigens, es sind auch Gegenstände, es sind Einrichtungen, die sein Werk predigen schon. Aber was ist das Problem bei all diesen Vorläufern? Bei einem David, bei einem Mose, bei einem Aaron, bei einer Stiftshütte, bei den ganzen Opfern. Was ist das Problem bei denen? Da ist was da, aber das ist nicht voll. Es ist noch leer, es ist nicht leer, aber es ist nicht aufgefüllt. Es ist nicht zu Ende gebracht. Und so wie Christus die Zusagen erfüllt, so erfüllt er auch die ganzen Lücken von den Vorläufern, die da geblieben sind. Das ist das, was Jesus tut. Und das ist das, was Matthäus uns zeigen will, dass Jesus es tut. Und das, was wir zuletzt gesehen haben, ist, wie er über einige Kapitel hinweg eben erfüllt, dass Jesus auch das zweite Volk ist, dass er der zweite Sohn ist. So wie der erste Sohn aus Ägypten gerufen worden ist, das heißt das Volk Israel, rausgerufen aus Ägypten, so auch der zweite Sohn, Jesus. So wie der erste durchs Wasser hindurchgehen musste im Meer, so auch der zweite, Jesus in der Taufe. Wie der erste 40 Jahre in die Wüste musste, so musste der zweite 40 Tage in die Wüste, um erprobt zu werden, um getestet zu werden. Hält er stand? Kann er diese Last tragen, das Ganze zu erfüllen? Ist er dazu in der Lage? Wir haben gesehen, er ist in der Lage. Er ist. Das ist die gute Botschaft von Matthäus 4. Das ist nicht in erster Linie. Wir haben geschaut, was wir daraus lernen können. Das waren die letzten zwei Male. Haben wir geschaut, was lernen wir aus dieser Versuchung Jesu für unseren Kampf mit der Sünde. Das ist wichtig. Aber die gute und die eigentliche Nachricht ist, Jesus hat standgehalten. Das betont Matthäus. Das stellt er heraus. Nun, und das, wir sehen, wie in der Vorbereitung für seinen Dienst und seine Taufe und seine Versuchung war eine Zurüstung, war eine Vorbereitung für seinen Dienst, den er tut. Und wir sehen, wie er darin genau das tut, oder? Das Alte Testament zu erfüllen. Gottes Zusagen, Gottes Versprechen zu erfüllen. Jetzt passiert übrigens genau dasselbe auch in unserem Text, den möchte ich jetzt mit euch lesen. Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Als er aber, das ist Jesus, gehört hatte, dass Johannes, das ist Johannes der Täufer, überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Zebulun, Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Nachdem wir sehen, wie Jesus vorbereitet worden ist für den Dienst, sind wir ganz gespannt. Was wird er jetzt tun? Wie wird er seinen Dienst anfangen? Was wird er zuerst tun? Wie geht es los? Wie ist der Startschuss? Voller Erwartung sind wir. Das Reich Gottes, das Königreich, er ist da, der König. Jetzt muss es anbrechen. Jetzt muss es losgehen. Aber wie und vor allen Dingen wo wird es passieren? Und Matthäus lässt einige Ereignisse aus, die jetzt eigentlich nach der Versuchung von Jesus kommen, nach seiner Taufe. Er lässt das einiges aus und springt direkt zu der bemerkenswerten Tatsache, dass Jesus Jerusalem und die Judäa verlässt und nach Galiläa geht. Wir können nachlesen, Johannes 1 bis 4, was da alles passiert ist zwischendurch. Viele, viele Dinge. Ereignisse, Hochzeit zu Kana und Tempel Gespräch mit Nikodemus. Und dann ist er auf der Reise mit der Frau am Jakobsbrunnen und all diese Dinge. Ja? Aber Matthäus springt, wo er schon in Galiläa ankommt. Warum ist es bemerkenswert und warum legt Matthäus da einen Fokus darauf? Warum ist ihm wichtig, das zu sagen? Ich meine, es ist ja egal, oder? Wo Jesus spielt doch nicht so die Rolle, oder? Wo war im alten Israel das Zentrum von Politik, Wirtschaft, Kultur und natürlich in allererster Linie der Religion? Sehr klar, oder? In Jerusalem, in der Hauptstadt. Ja, wo sonst? Und Jerusalem liegt in Juda, das wissen wir sehr, sehr gut. Und wir können das nachlesen in Johannes 7. Wenn du etwas ausrichten möchtest, wenn du etwas zu verkündigen oder etwas zu sagen hast, dann musst du nach Jerusalem. Da spielt die Musik. Wisst ihr, wenn ich was habe, was ich vorstellen will, wenn ich eine neue Entdeckung gemacht habe, dann muss ich ja an die Uni nach Stuttgart oder weiß ich wohin, irgendwo, wo es gehört wird, oder? Dann kann ich nicht in den Schwarzwald gehen. Das ist tote Hose. Genau das ist das, was hier passiert. Johannes 7, schaut mal. Die Brüder von Jesus haben eine Empfehlung für ihn. Guck mal, Johannes 7, Vers 3. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa. Das heißt nach Jerusalem, weil jetzt sind gerade alle dabei, nach Jerusalem zu gehen, wegen dem Fest. Zieh von hier fort, geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Schau mal, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Sie haben gesagt: Warum versteckst du dich eigentlich hier bei uns in Galiläa? Geh doch nach Jerusalem, damit sie es alle sehen können. Ja, das war ein tolles Anliegen, gell? Wollten sie fördern, gell? Kurz später lesen wir, gell? Seine Brüder nicht an ihn glaubten, sie wollten ihn los sein. Aber sie haben ein logisches Argument genommen und gesagt: Wenn du etwas zu sagen hast, wenn du Zeichen zu vollbringen hast, wenn du eine neue Botschaft zu bringen hast, dann geh noch nach Jerusalem. Da ist die Bühne, da ist das Theater. Geh. Also wir sehen, was das Galiläa war, Provinz, war Hinterland. Wir können das übrigens im selben Kapitel nochmal nachlesen. Wenn wir ganz ans Ende gehen, Vers 52, schau mal. Der Nikodemus, der ist so ein bisschen, ja, hat ein bisschen andere Meinung von Jesus als die meisten Pharisäer. Der sagt: So sollen wir vielleicht nicht ein bisschen vorsichtig sein, bevor wir so schnell über Jesus ein Urteil fällen? Dann Vers 52 antworten sie ihm, sie sprachen ihm, kommst du etwa auch aus Galiläa? Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus. So, aus Galiläa kann kein Prophet aufstehen. Da kann nichts von Gott kommen. Was hat Nathanael gesagt? Als er gesagt hat, wir haben Jesus von Nazareth gefunden und er ist der. Philippus hat es zu ihm gesagt. Was sagt er? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also es ist völlig klar, oder? Wenn wir etwas zu erwarten haben, es muss aus Jerusalem kommen. Was ist die Ursache dafür? Es ist spannend, finde ich, das zu sehen, warum Jesus nach Galiläa geht. Es war nicht so sehr, weil er keine Ahnung hatte, wie man sich präsentieren muss. Es war nicht so sehr, weil er einfach nicht im Marketing so gut war. Ja. Es hat einen Grund gehabt. Schau mal, Matthäus 4, Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Das ist wieder merkwürdig, oder? Erstmal, was bedeutet, dass überliefert worden war? Das ist ein komischer Begriff. Es heißt nichts anderes, als dass man ihn festgenommen hat. So, es ist ihm zu viel geworden. Was hat er gesagt, der Johannes? Schlangenbrut, Otterngezücht. Das war zu viel, okay? Und da haben welche dafür gesorgt. Fertig. Im Gefängnis. Und Jesus hört das und was macht er? Er verlässt und geht nach Judäa. Merkwürdig, oder? Hat Jesus Angst? Ich meine, aber auch Gott hätte es doch eigentlich auch anders machen können, oder? Nach Daniel Kapitel 2. Wer ist derjenige, der Könige einsetzt und Könige absetzt? Gott. Kann es sein, Jesus selbst. Wer ist derjenige, der einem Herodes erlaubt hat, auf dem Thron zu sitzen? Gott. Wer ist es, der den Pharisäern gestattet hat, die faktische Herrschaft über die Juden zu haben? Wer ist es, der es gestattet hat? Gott. Kann es ändern? Jederzeit. Beispiel Nebukadnezar, geht ins Alte Testament. Das Buch Daniel ist ein herrlicher Beweis dafür. Aber warum? Warum nicht? Warum tut es Gott es nicht? Außerdem, übrigens, gerade eben ist er dem Fürsten der Macht der Welt widerstanden, oder? Nicht dem Herodes, dem Teufel selbst. Fürchtet er sich vor Herodes oder vor denen, die die Macht haben? Auf gar keinen Fall. Er geht. Warum? Er sagt es uns, oder? Ist übrigens ganz genauso, wie als er noch Baby war. Auch da hieß es, aber Josef hörte, dass Herodes Antipas über Judäa herrschte, ging er dort nicht hin. Ging er nach Galiläa. Warum? Aber beides Mal. Warum? Wir würden sagen nach außen, oh, schon die erste Niederlage. Kaum geht's los. Oh Mann. Schon der erste Stock in der Speiche drin. Warum? Beiden Texten heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Lektion, denke ich, für uns. Wenn das in unserem Leben, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du ihm gehörst und viele Dinge nach Niederlagen im Leben aussehen, kannst du wissen, Gott arbeitet durch Niederlagen. Er erfüllt sein Wort und seine Zusagen durch Niederlagen. Nicht, dass wir denken, oh, ist wunderschön, jede Niederlage, toll. Aber das, ich will so sagen, was nach außen hin oft wie eine Niederlage auch erscheint. Wo die Menschen sagen würden, schau mal, was der für Karriere hätte machen können. Voll abgestürzt. Voll abgestürzt. Durch die scheinbar größte Niederlage am Kreuz hat er was gewählt? Leben in Fülle, Auferstehung aus den Toten im geistlichen Sinne. Und wortwörtlichen. Es ist eine wichtige, wichtige Lektion, die wir hier sehen dürfen. Wie aber, und das will ich mit euch entdecken, auf welche Art und Weise wird hier eine Zusage Gottes jetzt erfüllt? Was ist versprochen worden? Um was geht es? Es sind hier drei Begriffsgruppen, die wir in Vers 15 und 16 finden. Es heißt hier Land Zebulun, Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nation. Haufenweise Begriffe irgendwelche, gell? Verschiedene Länderbezeichnungen oder Bezeichnungen von einer Region. Komisch. So viele? Also wir sehen, aber das ist die erste Gruppe, die wir hier sehen. Verschiedene geografische Bezeichnungen. Das zweite, was wir sehen, das Volk, das in Finsternis saß. Und dann heißt es, denen, die im Land des Schatten und Todes saßen. Also Finsternis, Schatten, Tod. Diese Dinge, das ist die zweite Begriffsgruppe, die wir sehen. Und die dritte Begriffsgruppe ist Licht. Das, diese drei Dinge sehen wir hier drin. Die wollen wir uns anschauen, was es bedeutet. Um was für eine Gegend geht es hier? Das ist das Land Naphtali, Land Zebulun. Ich weiß nicht, ob ihr auswendig im Kopf wisst, wo das liegt. Zebulun, Naphtali. Das waren zwei Stämme übrigens von den 12 aus Israel. Und das Land wurde ja unter denen verteilt, oder? Von ganz unten bis nach oben. Das ganze Land, von Dan bis nach Beersheba runter, ja. Es wurde zwischen ihnen verteilt. Zebulun und Naphtali, ihr habt euch hinten die meisten am Karten, könnt ihr nachschlagen, wo das liegt. Für die, die es nicht, die sowieso schon alles auswendig wissen, erinnere ich euch nur, hier ist das Tote Meer, so länglich gezogen, dann geht der Jordan hoch und da oben ist der See Genezareth. Und hier haben wir das ganze Land Juda, Jerusalem, das Zentrum, ja. Und dann hier oben, beim See Genezareth, heißt er, gell? Gegen den See hin. Das ist das Land Naphtali und Zebulun, das liegt ein bisschen so südwestlich davon. Und was ist das hier jenseits vom Jordan? Weil das ist ja diesseits vom Jordan. Jenseits vom Jordan ist noch das Galiläa der Nationen. Also das kann man auch noch zu Galiläa rechnen, aber da wohnen die Heiden. Ja. So, das ist so ein Streifen. Das ist so ein Streifen hier. Was ist in diesem Streifen? Langsam. Was wird jetzt über diesen Zustand, über den Zustand von diesem Streifen gesagt? Ja? Es ist Feuer im Dunkeln liegt. Finsternis. Dunkelheit. Ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ich habe mal nachgeschaut. Eine Stadt, die es dort gibt, ist Nazareth oder Tiberias. Hat ungefähr doppelt so viele Sonnenstunden wie Stuttgart. Also hier ist wahrscheinlich dunkler eigentlich als dort. Warum wird hier von Dunkelheit, von Finsternis gesprochen? Was für eine Art ist das? Ich denke, dass es nicht um wortwörtliche Dunkelheit geht, das ist klar. Aber was für eine Art von Finsternis ist es? Um was für eine Dunkelheit genau geht es? Wie wollen wir das zusammenfassen? Wie wollen wir das beschreiben? Was ist Dunkelheit? Was ist Finsternis? Es ist Abwesenheit von etwas, oder? Es ist Abwesenheit von Licht. Licht ist nicht erkennbar, ist wenig da. Und dann sagen wir, das ist dunkel. Zunächst einmal, ist Dunkelheit gut oder schlecht? Ist es positiv oder negativ? Ich würde sagen, ich habe es gern dunkel beim Schlafen. Ich mache auch, wenn mir dunkel zu schlafen, das ist gut. Aber es hat eine Voraussetzung, oder? Das Licht muss morgens wieder angehen, oder? Für Schlafen, für kurze Ruhezeit ist mal gut. Es ist gar nicht schlecht. Aber dauerhaft wird es zum Problem, oder? Dauerhaft wird Finsternis zum Problem. Seid ihr mit mir einverstanden? Wenn nicht, sucht euch mal eine Nacht aus, in der es ziemlich dunkel ist, fahrt ein bisschen weiter weg von Stuttgart, Schwarzwald, und macht einen Spaziergang nachts im Wald. Und das ist ja bei uns ziemlich harmlos, gell? Gibt es kein Wolfsgeheul und irgendwas. Und trotzdem, oder? Macht das mal. Ja? Also ich meine, kaum zumindest, also noch niemand gehört, der von einem Wolf angefallen ist hier bei uns. Also wir merken, oder? Wenn wir hier zu Hause sind und in unserem Bettchen liegen, dann können wir es dunkel machen. Aber gehen wir nur nach draußen und machen es wirklich mal dunkel, dann benehmen wir uns anders, oder? Ist Angst. Stell dir vor, ich würde es sogar erweitern. Ihr Lieben, Finsternis ist nicht nur unheimlich, Finsternis ist nicht nur
So unbequem, sie ist tödlich. Finsternis ist tödlich, wisst ihr das? Stell dir vor, für eine halbe Stunde knipsen wir jedes Licht aus, sofort, ab jetzt. Jedes Licht aus, das auf der Erde ist. Die Autos, die in der Nacht fahren, alles ist auf einmal weg. Es werden sofort viele sterben. Sofort. Wir sind abhängig, total abhängig vom Licht. Licht ist Leben. Wir können es auf diese einfache Formel herunterbrechen. Licht ist Leben. Was sagt Johannes Evangelium uns darüber? Er hat viel über das Thema Licht zu berichten. Johannes 1. Es wird uns über das Wort gesagt, das war am Anfang bei Gott und es war Gott. Johannes 1, Vers 4. In ihm, im Wort, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Seht ihr? Jesus ist das Leben. Jesus ist der das Leben bringt. Wie? Auf die gleiche Art und Weise wie Licht. Wir können viel über Finsternis sprechen, wenn wir nicht wirklich wissen, was Finsternis ist. Es ist, wenn wirklich kein Licht mehr da ist. Aber von was für einem Licht ist hier die Rede, wenn wir hier Matthäus, wie gesagt, es ist kein wortwörtliche Finsternis. Es geht um eine andere Finsternis. Und ich sage euch, die kann im Gegensatz zu dem bestehen, was wir hier an Finsternis sehen. Ich habe es gestern wieder erlebt. Ich war abends noch unterwegs und bin durchs Feld gelaufen und ich habe etwas gesehen, wo Licht geleuchtet hat. Ein Gebäude war erleuchtet. Wisst ihr, und ich hab es mir halb gedacht und habe es im Nachhinein auch erfahren, da war absolute Dunkelheit da drin. Es wurde eine ausgelassene Feier gefeiert mit Alkoholströmen. Absolut dunkel. Aber ich war allein auf dem Feld, im Dunkeln, draußen, und Gott war da. Seht ihr, es kann völlig gegensätzlich sein. Das hat nicht etwas mit dem Äußeren hier zu tun. Und ich will euch etwas sagen. Es kann nach dem Äußeren Anschein, wisst ihr, es kann, oder anders, ich will es so sagen. Wo können wir diese Finsternis sehen? Wo können wir diese geistliche Finsternis, um die es geht, wo können wir die sehen? Ich will euch sagen, ein paar Beispiele machen. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Ich sage nicht, dass wir es immer dort sehen, unter jeden Umständen, aber wir können es dort sehen. Ich zähle es euch auf. Und wir können es weit ausdehnen. Im Kino, auf der Arbeit, in unserem Wohnzimmer, im Stadion, wo wir sind, auf der Autobahn, im Rathaus, egal wo, in euren Mitmenschen und in euch selbst. Denn das ist die Quelle. Wisst ihr, irgendwelche Gebäude an sich sind nicht böse. Die Finsternis, das sind die Menschen. Und wisst ihr, mit was bringen wir welche Menschen bringen wir mit dieser Finsternis in Verbindung? Das ist wichtig, ihr Lieben. Stalin, ja. Die ganz Schlimmen, ja. Putin oder weiß der Kuckuck, wen ihr sucht euch aus, welche am liebsten. Das sind die, gell? Ich sag euch, die Finsternis herrscht überall. Überall. Wo keine Versöhnung mit dem wahren Licht stattgefunden hat. Überall. Die ganze Welt ist in der Finsternis. Seht ihr das? Mit was für einem Blick, mit welchen Augen laufen wir durch die Welt? Und deswegen ist es so schwierig. Wisst ihr, ich rede hier über etwas, wo wir alle wissen. Und wir wissen es doch nicht. Deswegen ist es so schwer. Und du sagst, habe ich nie bemerkt, dass überall Finsternis ist. Das ist das Hauptproblem, dass wir es nicht sehen.
Ist die Finsternis, weil man sie nicht sieht und weil man sie nicht schmeckt und weil man sie nicht riecht, ist sie deswegen weniger gefährlich?
Wie ist es mit Kohlenstoffmonoxid? Gell? Kennen wir. Das sieht man nicht, schmeckt man nicht, das riecht man nicht, das ist trotzdem tödlich.
Wie wollen wir es zusammenfassen? Finsternis, ihr Lieben, Finsternis ist überall auf dieser Welt, wo Gott ausgeklammert ist. Wo Gott keine Rolle spielt, herrscht Finsternis. Und du kannst es nicht immer auf den ersten Blick sehen. Du siehst jemanden, der ist freundlich und der ist nett und der ist höflich. Und du sagst, er ist ein Vorbild. Und mag ein Meinchen auch sein. Aber wisst ihr was? Solange keine Versöhnung mit Gott stattgefunden hat, ist Dunkelheit da. Und wisst ihr, was der Gradmesser ist? Wisst ihr, womit man ablesen kann, ob Fieber da ist oder nicht? Ob Finsternis da ist oder nicht? Tu das Evangelium von Jesus hinein. Dann wirst du sehen, welche Reaktion darauf stattfindet. Daran kannst du es ablesen. Daran kannst du es ablesen.
Erster Johannes 1, Vers 5.
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist, seht ihr, es gibt nur ein Licht in geistlicher Hinsicht. Es gibt nur ein Licht. Es ist Gott. Hier wird sehr, sehr deutlich gesagt. Jakobus können wir parallel dazu mit aufschlagen. Und es wird die umgekehrte Sache auch noch ausgedrückt. Es ist gar keine Finsternis in ihm. Jakobus 1, Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Du findest keinen Schatten bei ihm. Es gibt keine Veränderung. So, der Schatten, der wandert ja, gell? Und dann streift er irgendwann mal vorbei. Und irgendwann fällt er. Nein, er fällt nicht auf Gott. Bei Gott gibt es keinen Schatten. Bei Gott gibt es kein Nachlassen des Lichtes. Immer auf die gleiche Art und Weise, konstant. Nachdem, wie hat die Finsternis begonnen? Ihr wisst es genau, Genesis 3, nachdem das Licht verworfen worden ist. Das Licht ist verworfen worden. Und doch hat Gott sich in aller Gnade wieder ein Volk herausgesehen, hat es berufen und hat diesem Volk Licht gegeben, oder? Hat er ein Volk Licht gegeben? Volk Israel, oder? Er hat es herausgerettet und er hat dem Volk viel Licht gegeben, würden wir sagen. Es ist das Gesetz, es sind die Propheten, es sind viele Zeugnisse, Zeichen und Wunder, die geschehen sind. Er hat viel, viel Licht gegeben. Psalm 119, Vers 105, kennt ihr gut, gell? Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, eine Leuchte auf dem Pfad, ja. Aber was hat Israel getan? Was hat Israel getan? Es ist unfassbar, ihr Lieben. Was haben sie gemacht? Sie haben das Licht genommen und haben es weggeworfen. Sie haben es weggeworfen. Stellt euch vor, in einer Welt voller Finsternis, wo du nicht in einen Laden gehst und sagst, hier sind 20 Taschenlampen, kann ich mir eine aussuchen. Es gibt nur eine, die funktioniert. Es gibt nur eine, die leuchtet. Du kannst sie nicht wegschmeißen. Ja, du kannst das, aber wer macht es? Wer schmeißt die einzige Lampe weg? Israel hat es getan. Bevor wir anfangen, Vorwürfe zu machen, wie viele haben ihre Bibeln eingeschlossen? Und haben das Licht verworfen. Die Bibel ist verbreitet, findest sie überall. Und doch findest du sie nirgendwo mehr. Wisst ihr, das Fatale ist, was uns Johannes Evangelium schreibt. Das ist, ich weiß nicht, wie ihr euch sehen würdet nach einer komplett dunklen Nacht nach dem Licht.
Jeder sehnt sich nach dem Licht, oder? Der Mensch ist in echt schlimmen Zustand. Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt. Die haben die Finsternis mehr lieb gehabt, als das Licht. Sagen, oh, hier ist das in der Finsternis ist schöner. Nein, nicht. Nicht. Jesus sagt uns, warum. Denn jeder, der Arges tut, das steht in Verbindung mit dieser Finsternis, jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer will bloßgestellt werden? Wer will, dass die anderen wissen, wer ihr wirklich seid? Das will keiner, gell? Genau das war die Situation, ich nehme diesen Anlauf, genau das war die Situation, in der Jesaja, das Volk, zur Zeit Jesajas gewesen ist. Genau das war die Situation. Gott hat ihnen, wie ich es vorgezeigt habe, Licht im Überfluss eigentlich gegeben. In all dieser fatalen Königszeit, in der ein König nach dem anderen Gott verworfen hat. Ja, es gab Ausnahmen, preis sei Gott. Aber insgesamt, es war eine fatale Zeit. Kommt ein König Ahas, den kennen wir, und Gott gibt ein unfassbares Angebot. Er sagt, such dir ein Zeichen aus, ich werde es erfüllen. Er sagt, nein, ich will Gott nicht versuchen. Ich sehe meine Hilfe woanders. Seht ihr, wie das Licht genommen wird und ertränkt wird im Wasser? Wie man das Licht nimmt und es wegwirft? Man kann das so lesen und sagen, man kann es mit verschlossenen Augen lesen und sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wenn Gott uns zeigt, was das bedeutet hier, sie haben mich verworfen. Den wahren Brunnen, sagen sie, haben sich rissige Zisternen gesucht. Kein Wasser halten. Jesaja, im Kapitel 7 haben sie die Hand Gottes ausgeschlagen. Im Kapitel 8 wird einiges an Gericht verkündigt. Schaut mal, wenn wir Vers 18 lesen möchten. Da heißt es, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel geworden vom Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Jetzt schaut mal, was das Volk, das ist Jesaja auf der einen Seite, ja, mit einem herrlichen Bild wiederum auf Christus. Aber dann hier die andere Seite vom Volk, was sagt das Volk zu ihnen? Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister, die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung, zur Offenbarung. Was ist diese Weisung? Das ist ein anderes Wort fürs Gesetz, für die Tora. Hin zu dem Licht, was Gott gegeben hat. Nicht zu den anderen Quellen und der Weisheit, die keine Weisheit ist. Hin zum Wort, hin zum Licht. Aber das Volk sagt, nein, wollen wir nicht. Aber es hat Konsequenzen. Schaut mal Vers 20 nochmal. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, das heißt, wenn sie sich nicht danach richten, wenn sie das nicht bestätigen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Heißt, es ist keine Morgenröte, kein Licht. Es gibt keinen Sonnenaufgang für sie. Finsternis. Man wird darin, heißt es im Land, umherziehen, bedrückt und hungrig. Das wird geschehen, wenn man Hunger leidet. Dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Das ist Finsternis. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und sieh, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel. Und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Seht ihr das? Wenn das Gericht Gottes eintrifft, dann werden die, ich habe vorher gesagt, man sieht es nicht immer, diese Finsternis sofort. Manchmal scheint alles wunderbar zu sein. Aber wenn Gott anfängt zu richten, dann wird die Finsternis sichtbar und wird sie greifbar. Und das will keiner erleben, ihr Lieben. Das will keiner erleben. Wir haben gesehen, was das bedeutet.
Man sucht ja, man sucht nach irgendetwas, aber man wird von Wut übermannt, heißt es. Man fängt an zu fluchen. Das heißt, man stürzt noch tiefer hinein, ins Bodenlose. Aber es hat sich das erfüllt. Es hat sich erfüllt, das ist ja eine Ankündigung. Es hat sich erfüllt. 722 vor Christus, das Volk wird herausgeführt. Ganz große Teile vom Volk. Ein kleiner Rest bleibt zurück. Und was ist mit diesem Rest? Das ist die Beschreibung davon. Das ist die Beschreibung davon. Kein Gott da, kein Tempel, kein Licht, nichts. Lest Klagelieder. Das ist eine Beschreibung von dem Pendant, was im Südreich passierte. War es verdient, ihr Lieben? War es verdient? Es wäre mehr verdient gewesen. Es wäre mehr Schlimmes verdient gewesen. Aber was tut Gott? Vers 23. Doch nicht bleibt es dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere Zeit den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen, kann auch sagen, Land Galiläa, zu Ehren. Oder Galiläa der Heiden, kann man sagen. Ja. Das ist eine andere Übersetzung davon. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist Gottes Verheißung. Manchmal denke ich mir, Gott ist wie ein Vater eigentlich, wo du sagst, wo ich manchmal denke ich mir so als mein Vater, wenn ich so meine Kinder an, du musst einfach manchmal durchziehen, du musst konsequent sein, viel zu barmherzig. Sie lernen ja nichts. Oh, ihr Lieben, wenn Gott das so wäre, wenn Gott so ein Vater wäre wie ich, das wäre schon längst aus. Aber er ist barmherzig und gnädig und langmütig. Wie gut, dass er das ist. Wie gut, dass er das ist. Was ist hier von einer Zeit hier? Was ist von einer Schmach hier die Rede? Hier ist von einer Schmach. Was ist Schmach? Schande. Was war das für eine Schande? Sie waren die Ersten, die weggeführt worden sind. Das Land Juda kam ein bisschen später. 100 Jahre. Ein bisschen mehr. Kam später. Es war eine Schmach für sie. Es war eine Niederlage. Sie wurden hinausgefegt aus dem Land. Was ist die spätere Ehre, die zuteil wird? Dass das Licht bei ihnen wohnen nimmt. Seht ihr es? Dass das Licht zu ihnen kommt, von Judäa weg und Wohnung nimmt. Ist das eine Ehre? Ist es ein Vorrecht? Ist es ein Privileg? Es ist eine wahnsinnig große Ehre. Es ist nicht. Es gibt auf der Welt ein Licht und wo hat es sich niedergelassen? In Galiläa. Beim kleinen Fleck, stellt euch vor, ihr seid aus Galiläa. Das Licht der Welt kommt. Und wisst ihr, wenn ihr hier seid und ihr wisst, es kommt auf der anderen Seite der Erde, dann macht ihr euch auf den Weg dorthin. Weil es nur eins gibt. Galiläa bekommt das Vorrecht. Damit das Wort von Gott erfüllt wird. Das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Galiläa ist doch beneidenswert. Was für eine herrliche Ehre haben sie bekommen. Dürfen das Nest für das Licht der Welt sein. Ist wunderbar, oder? Sind die nicht zu beneiden? Wärt ihr gerne Galiläa? Wärt ihr gerne so Bürger von Tiberias? Ich kann euch trösten. Jesaja gibt uns eine weitere gute Nachricht. Schaut mal, Jesaja 42. Das ist Jesaja 42. Oh, ich bin Jeremia. Denk, warum sieht der Text so komisch aus? Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, und Gott spricht zu Jesus. Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Das ist ein anderes Wort für berufen, für herausgerufen. Und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes. Schaut mal. Und zum Licht der Galiläa. Nein, zum Licht der Nationen.
zum Licht der Nationen. Wer sind die Nationen? Du und ich. Wir sind die Nationen. Das Licht ist, bleibt nicht beschränkt auf Galiläa und wir sagen, oh, wie gerne wären wir jetzt dort. Es ist das Licht der Nationen. Für alle. Schaut mal. Hier, 7 Kapitel weiter, Kapitel 49. Ebenfalls Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu wenig. Es ist zu wenig, das reicht nicht. Dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, um Israel, also die Bewahrten Israels, zurückzubringen. Es ist zu wenig, dass du das Licht fürs Volk bist, fürs Volk Israel. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil, kannst du es genauso sagen, mein Licht, reiche bis an die Enden der Erde. Überall hin. Überall hin. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir unterscheiden. Jesus sagt nicht, dass er ein Licht ist. Er sagt nicht, dass er ein Licht ist. Er ist das Licht. Das bedeutet, es gibt kein anderes Licht auf dieser Welt. Ihr Lieben, von wie vielen Dingen werden wir angezogen wie die Motten vom Licht auf dieser Welt? Wissen Sie, wie viel? Es gibt so viel, wo wir denken, oh, das ist schön, das glänzt, gell? Es ist eine Gefahr, ihr Lieben, dass wir vor lauter Schimmer und vor lauter Glitzer die Sonne nicht mehr sehen. Die Sonne. Wisst ihr, Jesus ist für die Erde, Jesus ist für die Menschheit mehr als die Sonne für die Erde ist. Er ist mehr. Wie gesagt, nimm die Sonne weg, warte 2 Tage und es ist 10% noch da vielleicht. Was auch immer. Jesus ist mehr. Siehst du die Sonne? Siehst du die Sonne oder nicht? Oder bist du so geblendet, dass du vor lauter allen Dingen, vor lauter anderen Dingen. 1. Johannes möchte ich noch aufschlagen. Ganz am Ende, Kapitel 5. Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist wahr. Ihr Lieben, ich will jeden persönlich mit dieser Frage entlassen. Ich will euch mit dieser Frage heute nach Hause schicken. Siehst du es Licht? Denk nochmal nach. Hier heißt es, das Land Naphtali, das Land Sebulon, hat ein großartiges Licht gesehen. Das heißt, sie haben es gesehen. Jetzt lass mal nachdenken. Matthäus 11 nennt Jesus 3 Städte, denen er Gericht ausspricht. Kein gutes Gericht. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum. Welche sind das? Aus welchem Landstrich? Galiläa. Wisst ihr, sie haben es gesehen und sie haben es doch nicht gesehen. Ihr Lieben, siehst du es? Siehst du Finsternis? Wenn wir Finsternis nicht sehen, sehen wir auch kein Licht. Siehst du das? Siehst du Finsternis? Was siehst du? Das Licht. Freust du dich an dem Licht? Das sind die entscheidenden Fragen, die wir uns drehen, die absolut entscheidenden Fragen. Und wie fängt das Licht an zu scheinen? Damit lasse ich es dann. Vers 17. Michael 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist da. Umkehr. Durch die Botschaft des Evangeliums leuchtet das Licht. Lasst uns im Gebet Gott antworten.
haben oder wissen wollten. Danke, dass du das Leben gebracht hast zu uns. Danke, dass du Heilung, Hoffnung, Perspektive gebracht hast. Danke, dass dein Licht so stark ist, dass jede Finsternis austreibt.
Amen.
Danke dir, Herr, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist, diese finstere, gottlose Welt, ja, wo so viel Bosheit und Schlechtes herrscht. Die Menschen sind so böse und ja, es finden so viele schreckliche Sachen statt, Kriege, Folter und Terror und alles und Katastrophen. Es wird immer schlimmer, Herr. Ja, und wir Menschen sind so wie Maulwürfe eigentlich, unsere Augen sind noch nicht mehr entwickelt. Viele Menschen da draußen, wir haben noch nie das Licht gesehen. Ja, sie sind an die Finsternis gewöhnt, sie kennen die Finsternis, sie lieben die Finsternis vielleicht sogar, aber sie wissen nicht, was das Licht ist. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist und dass wir jetzt immer mehr Augen öffnen, dass immer mehr Menschen zum Glauben kommen, das Licht sehen werden. Danke, Herr, dass es jetzt schon leuchtet, Herr. Danke, dass du gekommen bist, um die Menschen da rauszureißen aus der Finsternis. Danke dir für dein mächtiges Treffen besuchen. Danke, Herr, schick Erweckung auch und erwecke uns auch.
Amen.
Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir es bewahren und nicht nur im Schrank liegen lassen. Ja, ich habe den Eindruck, es ist eine Tür, eine Spalte aufgegangen, dahinter ist großes Licht. Und wir sollten die Tür noch weiter aufmachen. Mach du weiter, wo du in uns angefangen hast, dass das Licht mehr und mehr uns durchströmt, dass wir gereinigt werden durch dich, durch deinen Geist. Dass wir mehr und mehr im Licht leben können. Amen.
Amen.
Ja, danke, dass ich dich als Licht erkennen durfte und dass du schon bei mir Einzug halten konntest, aber du siehst in vielen hohen Ecken, die dich aussperrt. Ich möchte dich bitten, dass du reinscheinst, ja. Aber so oft mit Bruch und mit kaputt gehen und ja, mit dem Lieben, was wir lieben und Gutheit ist, loszulassen. Verbunden und schmerzhaft und möchte ich bitten, dass ich dafür dankbar werde, dass du das bewirkst in mir, dass du brichst, kaputt machst, das Licht einziehen kann.
Amen. Danke für dein Evangelium, Herr. Wir wollen bekennen, dass wir überzeugt sind, dass es nichts Vergleichbares gibt auf dieser Welt. Es gibt kein anderes Licht, Herr. Es gibt keinen Wegweiser zu dir, außer dieses wunderbare Evangelium, das wir sehen dürfen. Vater, ich will dich für mein Herz bitten, ich will dich bitten für die Herzen aller, die hier sitzen, dass du uns erkennen lässt, was der wahre Zustand um uns herum ist, dass wir es lernen, die Welt aus deinen Augen zu betrachten. Herr, es ist so wichtig. Ich will dich bitten, dass du uns schenkst, dass wir die Finsternis nicht nur sehen, sondern dass sie für uns das wird, was sie nämlich wirklich ist, verabscheuenswürdig. Ich will dich bitten, dass du unsere Herzen ausrichtest und hinziehst zu dir und dass unser Blick festhaftet an dir. Es ist die einzige Rettung. Es ist die einzige Rettung für Menschen auf dieser Erde. Ich will dich bitten, dass wir dieses Licht bewahren, dass wir darauf schauen, dass wir es anbeten, dass wir durch dieses Licht verändert werden, uns selbst in aller Schwachheit anfangen zu leuchten, Herr. Durch dein Wirken, durch deinen Geist. Wir können das nicht. Gib du diese Gnade her. Gib du ein klares Unterscheidungsvermögen. Gib du uns klare Worte in den Mund. Gib uns eine klare Sicht im Herzen. Wir beten und flehen dich an, weil wir wissen, kein anderer kann uns das geben. Niemand. Dein Name ist herrlich und den wollen wir anbeten. Amen.